SWR 2 Tandem
mit Martin Gramlich. Hallo. Hallo. Hallo.
Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ja, Quatsch. Natürlich haben wir einen Anschluss. Wir sind nämlich verbunden heute mit Hans-Dieter Schmidt aus Konstanz. Und wir sprechen mit ihm über Telefone und Telekommunikationstechnik. Denn Hans-Dieter Schmidt besitzt die wohl größte und vollständigste private Telefonsammlung in Deutschland. Mehr als 10.000 Objekte vom kiloschweren frühen Mobiltelefon bis zu ganzen Telefonzellen. Wobei eigentlich ist es eher eine Telekommunikationssammlung, denn im Mittelpunkt steht nicht unbedingt allein das Telefon, sondern quasi die Kulturtechnik des Telefonierens. Was das bedeutet, auch darüber sprechen wir heute mit Hans-Dieter Schmidt. Herr Schmidt, herzlich willkommen. Herr Schmidt, haben Sie ein Lieblingstelefon?
Oh ja, nicht nur eins, es gibt mehrere, aber ein besonderes habe ich natürlich schon, und zwar das wahrscheinlich älteste für Konstanz, und zwar mit großer Wahrscheinlichkeit 1886 zur Einrichtung der Telefonzentrale und des Telefonnetzes in Konstanz verwendet. Es taucht hier in Konstanz auf, etwas lädiert, aber es ist ein großer Holzkasten und für damalige Verhältnisse modernisiert, schon 5 Jahre nach seinem ursprünglichen Bau.
Konstanz, habe ich gelesen, war relativ früh ans Telefonnetz angeschlossen, wegen des Großherzogs.
Ja, natürlich, der Großherzog. Das Großherzogtum hatte natürlich immer eine gute Beziehung nach Preußen, und der Großherzog war oft in Konstanz, und da war eine große Vereinigung von Handelsleuten, von Wirtschaftsleuten, von Geschäftsleuten, die also unbedingt Telefon haben wollten, und haben eine große Petition eingegeben, schon 1885, und dann war im 1886 soweit, dass hier eine Zentrale mit 38 Teilnehmern dann eingerichtet wurde.
Und was ich gelesen habe, in Ihrer Sammlung befinden sich auch ein paar explosionsgeschützte Spezialtelefone. Was heißt das und wer braucht sowas?
Ja, das ist natürlich ein besonderes, wenn wir bei Explosionen sind. Eins aus den 30er Jahren, das stammt aus einem Westfall-Bunker. Kurz vorm Sprengen des Bunkers ist der noch von einem Kollegen gerettet worden. So ein richtig massives, eisengeschütztes, festgeschraubtes Telefon. Aber es funktioniert noch. Dieses war militärisch, aber es gibt natürlich ganze Menge für Schlachthöfe, für Schiffe, für Wasserwerke und Ähnliches, wo also das Telefon geschützt werden muss und auch nicht nach außen Funken verbreiten darf.
Sie haben uns auch ein paar Geräusche bzw. Apparate tatsächlich mitgebracht, die Geräusche machen, die heute man nicht mehr so unbedingt mit Telefonieren verbindet. Vielleicht spielen wir mal kurz, oder Sie machen uns kurz ein Geräusch.
Na, probieren wir es mal.
Ja. Den Jüngeren muss man das schon ein bisschen erklären, also es ist eine Wählvorrichtung, so klang früher Wählen. Was für eine Wählscheibe?
Das ist eine Wählscheibe, also das ganze Ding heißt an sich Nummerngeber, Amtsdeutsch, und stammt von einem Apparat aus Blech aus Mitte der 30er Jahre. Hm. Und das ist eine Nummerschalte mit 10 Löchern, die Scheibe konnte man drehen, hinter jedem Loch ist eine Ziffer von 0 bis 9 beziehungsweise von 0 bis 1. Und je nachdem, was man wählen wollte, zum Beispiel die 3, dann klang das so.
Genau, und wenn es dann eine Nummer war mit vielen hohen Ziffern, dann musste man ganz schön
lange wählen.
Ja. Ja. Noch ein anderes Geräusch, das Sie mitgebracht haben?
Ja, wie klang es dann in den 20er Jahren beim angerufenen Teilnehmer? So.
Ja, also Telefonklingeln aus den 20ern, sehr schön.
Nur musste man darauf schauen, ich habe unterschiedlich lange geläutet. Das war noch ein Apparat, mit dem man mit der Kurbel drehen musste, da gab es noch keine Wählscheibe.
Die Kurbel, das kennt man aus so, ich glaube aus Stummfilmen teilweise, wenn die Leute, die ist so seitlich am Apparat drangebracht.
Richtig. Das ist ein Kurbelindukter, der erzeugt Strom, Spannung, und die wird in Leitung geschickt, und auf der anderen Ende im Apparat ist eine Klingel und die klingelt dann so. Je nachdem, wie ich gedreht habe.
Also, das waren jetzt 2 Exponate, haben wir da gehört aus Ihrer Sammlung. Geben Sie uns einen kleinen Überblick. Wie groß ist die Sammlung, kann man das sagen?
Oh, von der Größe habe ich zurzeit, wenn ich die Fläche rechne, ungefähr gut 500 Quadratmeter belegt. Aber nicht nur einfach Wohnzimmerhöhe, sondern 3,50 Meter hoch. Schwer belastbar mit 1000 Kilo pro Quadratmeter. So groß und so schwer sind nämlich die Geräte, die dort oft stehen. Mhm. Die riesen Vermittlungseinrichtungen, teilweise noch von 1910 und bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Mehr als 10.000 Objekte habe ich gelesen. Wie viele davon sind Telefone tatsächlich?
Telefone, vielleicht 1500 reine Telefonapparate. Aber es gibt natürlich nicht das Telefon, da gibt es Anrufbeantworter, da gibt es Zusatzgeräte, da gibt es Glocken, Anschluss- und Umschalteeinrichtungen und tausend Sachen, die man fürs Telefonieren braucht.
Können Sie das kurz skizzieren, wie Ihre Sammlung aufgebaut ist, was sich da alles findet?
Ja, meine Sammlung besteht eigentlich aus zwei Räumen. Einmal so 150 Quadratmeter Besuchsraum, in dem funktionsfähige Telefone aufgebaut sind mit funktionsfähigen Vermittlungseinrichtungen, wie gesagt, aus den Jahren 1910, 1922, 1938, 1950 und dann die neueste Technik 1955, die bis zur Digitalisierung noch in Betrieb war. Und zwar nicht nur in Einzelteilen, sondern eben meterweise in originaler Aufstellung und mit hoher Bodenbelastungsbarkeit.
Sie haben es schon angedeutet, also diese Telefone sind tatsächlich auch alle miteinander verbunden, also es funktioniert. Sie können innerhalb der Sammlung quasi telefonieren und glaube ich auch noch draußen.
Nach draußen geht es leider nicht mehr, aber nach innen. Ich konnte vor ein paar Jahren noch nach USA telefonieren aus der Sammlung heraus, das war natürlich groß. Aber neben den Telefonen gibt es natürlich auch noch Fernschreibgeräte. Ich habe ungefähr so 50 Fernschreibapparate. Etwa ein halbes Dutzend davon läuft, die kann man vermitteln, die kann man miteinander verbinden und fernschreiben. Also elektromechanische Schreibmaschinen, riesigen Ausmaßes, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, das wäre tatsächlich auch schwierig, damit nach draußen zu kommunizieren, weil die hat, glaube ich, keiner mehr.
Doch, ja? Es gibt seit ein paar Jahren wieder ein digitales, elektronisches Netz weltweit, wo man diese alten Geräte, mein ältestes Gerät stammt von 1936, und die neuesten stammen aus Anfang der 90er Jahre, kann man wieder anschließen und miteinander. Es gibt eine ganze Gruppe von begeisterten Fernschreibern, die sich weltweit auch verbinden.
Okay, ist aber sozusagen eher eine Liebhabersache. Also als praktisch wird es in wenigen nicht mehr unbedingt genutzt.
Nein, es wird nicht mehr genutzt. Es ist natürlich völlig verdrängt worden von der E-Mail Mitte der 90er Jahre und dann war Schluss damit. Aber es war für ein halbes Jahrhundert war es das Medium, sich fernschriftlich auf der ganzen Welt zu unterhalten.
Ja klar, also hier auch für Presse, Rundfunk natürlich enorm wichtig. Ja. Warum ist Ihnen das wichtig, dass sozusagen Sie die Sachen jetzt nicht nur bei Ihnen sammeln, aufstellen, sondern dass das auch funktionstüchtig ist, soweit es geht?
Ja, diese Ausstellung soll leben. Die Sammlung soll lebendig sein. Die soll haptisch gebraucht werden. Und zwar die letzten 20 Jahre etwa mit 450 Studenten, die ihre Abschlussarbeit, ihr Praktikum hergemacht haben und weitere 200 etwa noch, die also mitgewirkt haben an teilweise großen Ausstellungen, die über 1,5 Jahre gingen, hier vor 10 Jahren.
Also sozusagen für Fachpublikum aber Sie oder für Fachinteressierte, aber Sie besuchen auch Schulklassen, Kindergärten haben diese Ausstellung besucht. Was machen Sie mit denen?
Oh, vom Kindergarten angefangen gibt es natürlich Apparate, die drücke ich den Kindern einen Schraubendreher und eine Zange in die Hand und dann sage ich, nehmt mal den Apparat auseinander und schaut mal, was innen drin ist. Also meine Sammlung dient nicht der reinen Ästhetik, sondern dient auch dazu, wirklich damit umzugehen. Und ich habe so viele Apparate, die man zerlegen kann, die man hinterher wieder und nicht unbedingt wieder zusammenbringen muss. Und das macht natürlich den Kindern Spaß, zu sehen, dass da innen eine Glocke drin ist, mit der man bimmeln kann oder ja, wo man was anstellen kann.
Ja, das ist was anderes, wie wenn ein Smartphone zu Hause runterfällt und dann weiß niemand, was da eigentlich drin ist.
So ist es, ja.
Wie haben Sie angefangen zu sammeln? Wann ging das los?
Muss ich eigentlich schmunzeln. Das ging los mit 6 Jahren oder noch früher. Mein Vater war Techniker für Vermittlungstechnik und über den hatte ich natürlich immer Zugang zur Technik und seine Kollegen brachten mir alte Apparate mit, Draht mit, Umschalter mit und da konnte ich immer basteln und zuschauen, was sie machten. Denn in meinem Elternhaus war eine Poststelle und es gab eine Vermittlungsstelle und es gab einen großen Dachständer, von dem aus Leitungen weit weg und den ganzen Ort führten.
SWR 2 Tandem mit dem Sammler und Telefon- und Telekommunikationsfachmann und Enthusiasten Hans-Dieter Schmidt. Herr Schmidt, ich darf mal grob die Eckdaten Ihrer Biografie zusammenfassen. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches erzähle. Mhm. 1936 in Berlin geboren, in Franken aufgewachsen und in München haben Sie dann studiert Nachrichten- oder Fernmeldetechnik. Und dass Sie diesen Beruf, diese Ausbildung ergriffen haben, das hat auch familiäre Gründe. Sie haben es vorher schon angedeutet, Sie kommen nur aus einer Postlerfamilie, nicht nur Ihr Vater, sondern Postler in vierter Generation sind Sie. Wie hat sich das im Alltag bemerkbar gemacht?
Ja, der Alltag war Post als Kind. Das ist ganz klar. Wir konnten telefonieren im ganzen Haus. Wir hatten ein Postamt im Haus. Und wir waren so, der Großvater hat das Haus gebaut, zentral im Ort gelegen. Und alles drehte sich natürlich ums Postamt. Hm. Und ich trug Telegramme aus. Ich holte die Leute ans Telefon, wenn sie selber keins hatten. Ich brachte Benachrichtigungen auf kleinen Zetteln, die jemand telefonisch übermittelt hatte. Und vermittelte auch Gespräche, zum Beispiel aus dem Ort nach USA oder zurück, wenn junge Frauen dort nach Amerika geheiratet hatten nach dem Krieg. Und die Eltern hatten nichts verstanden. Am Telefon, ich musste also übersetzen von Deutsch in Deutsch übers Telefon, weil die so aufgeregt waren. Die hatten noch nie telefoniert, die Eltern. Und konnten damit nicht telefonieren. Das ist ein Phänomen, das man heute nicht mehr kennt. Heute lernen die Kinder telefonieren, wenn sie ein Jahr alt sind. Ja, damals konnte man mit 20 oder mit 25, mit 30 Jahren nicht telefonieren.
Okay, also weil einfach nicht klar war, was passiert da jetzt sozusagen.
Was passiert? Ja, auch von der Phonetik her und von der Akustik her.
Also Sie sind dann später nach München, haben Nachrichtentechnik, Fernmeldetechnik studiert und sind dann als Ingenieur auch zur Post. Sie hätten ja auch zu Siemens, zu Bosch oder sonst wo hingehen. Warum sollte es dann auch bei Ihnen die Post sein?
Oh ja, ich hatte nach Nachrichtentechnik noch Wirtschaftswissenschaften studiert, um da ein bisschen rundum zu sein. Natürlich Siemens, Telefunken und Philips, das waren natürlich große Firmen, aber die Mutter sagte, was, du willst nicht zur Post? Aber das stand bei mir aber auch gar nicht zur Frage.
Okay, Post, aber dann heute ist das natürlich ein schlankes, weltweites, globales, privates Unternehmen. Damals war Post, war halt aber auch ja Beamtentum, oder? Es war doch, korrigieren Sie mich, aber für mich hat dann Post auch immer so einen bürokratisch ein bisschen verstaubten Anstrich.
Ja, da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Post- und Fernmeldedienst. Mhm. Der Fernmeldedienst war etwas das Modernere und Post vielleicht das etwas Angestaubtere. Aber insgesamt war das natürlich so quasi ein Regime im Staat gewesen. Wir waren völlig selbstständig, vom Einkauf bis über alles, was wir brauchten. Das ja, wie soll ich das ausdrücken? Die Post war im Staat im Staate gewesen.
Sie waren dann bis 1998 stellvertretender Leiter des Fernmeldeamts Konstanz, beziehungsweise am Ende nach 1995 war das dann Telekom-Niederlassung. 1995 ist die Telekom entstanden aus der Privatisierung der Deutschen Post, beziehungsweise der Bereiche Telekommunikation und Fernmeldewesen. Wie sehen Sie das, diese Privatisierung von Telekommunikation, auch die Liberalisierung als ehemaliger Postler?
Das war natürlich ein bisschen schmerzhafter Umstieg. Plötzlich aus einer, sagen wir mal, geborgenen, eigenständigen Welt, freier nach draußen zu agieren. Aber für mich als Wirtschaftswissenschaftler war das eigentlich eine Notwendigkeit, sich zu öffnen. Wir waren vorher an sich schon immer die Überlegung, wir sind eigentlich eingebunden und sind irgendwie so festgeschnürt. Und das war natürlich schon eine gewisse Befreiung auch darin und sagt, wir können das auch, wir bewähren uns. Und das hat sich ja bis heute an sich so gezeigt, dass Telekom immer noch da ist und groß da ist.
1995 Privatisierung, seither in ungefähr um diese Zeit hat auch die Digitalisierung in großem Umfang Einzug gehalten in die Kommunikation. Wir hatten im Vorfeld, glaube ich, sogar war mit der Redaktion die Überlegung, ob wir dieses Gespräch über Skype, über Internetschaltung, über Zoom, machen. Ja. Also Sie sind sozusagen nicht bei der analogen Telefonie stehen geblieben, kennen sich aus mit Videokonferenztechnik. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht die Norm für jemand Jahrgang 1936. Neue Technik interessiert Sie nach wie vor?
Nach wie vor, natürlich. Meine Sammlung hört natürlich auf Ende des 20. Jahrhunderts mit Analogtechnik, obwohl digitale Apparate und so alles Mögliche da stehen. Nur privat habe ich mich da wohl gefühlt, weiterzumachen. Ich habe eigentlich immer die neuesten Geräte da und habe Smartphone und kann andere Menschen beraten, kann mit Programmieren einigermaßen umgehen, bin völlig frei gestalterisch zwischen PC und Laptop und Smartphone. Wird alles miteinander verknüpft und also da bin ich am Laufenden.
Sind Sie auch so jemand, der neue Technik, neue Geräte auch immer sofort oder zumindest ziemlich schnell begreift?
Ja, manche machen natürlich ein bisschen mehr. Ich bin derjenige, der die Betriebsanleitungen liest.
Ah ja, okay, tatsächlich, ja.
Und auch weiterempfiehlt, denn man hat etwas in der Hand, das man eigentlich nur nutzen kann, wenn man weiß, wie es geht.
Aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine Generationensache. Also ich glaube, also bei mir, ich gucke dann manchmal noch rein in eine Betriebsanleitung. Mein Sohn macht das, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Die drücken halt überall rum und bis es irgendwann funktioniert.
Ja, das ist natürlich ein langwieriger Vorgang, wenn immer die Betriebsanleitung, die sind etwa sehr umfangreich, 160, 180 Seiten für ein Telefon oder noch mehr. Aber die kann man sich herunterladen auf sein Gerät und dann kann man jederzeit schnell nachschauen und Stichwort eingeben und schon hat man die Betriebsanleitung parat. Ich brauche die nicht im Papier.
Gibt's oder gab's technische Neuerungen, die Sie mit Skepsis gesehen haben oder sehen?
Das sind natürlich wenig die technischen Geräte, sondern der Umgang damit. Die Betriebsweisen, wissen Sie, es gibt viele Applikationen, Apps, die einem manches ermöglichen, wo man nicht so ganz wohl ist dabei. Oder irgendwelche Chats und Rooms, die für manche Gruppen ganz toll sind, aber die ich nicht so gut heiße.
Aber Sie sind jetzt niemand, auch der sagt, Kommunikation, das war doch früher viel schöner, wo es noch teuer war, in die USA zu telefonieren und wo die Aufforderung hieß, fasse dich kurz.
Ja.
Unglaublich heute, oder?
Ja, das ist unglaublich. Die Schilder hängen bei mir natürlich auch, aber es hängen auch die Schilder hier, ruf doch mal an. Ja.
Stimmt, also, genau, das war dann, glaube ich, ich weiß nicht, war das danach? Aber
das war danach, ja, genau. Ruf doch an. Jetzt, ich bin da begeistert. Ich habe natürlich überall meine Geräte so eingestellt, dass ich beliebig telefonieren und beliebig Daten übertragen kann. Und da nicht begrenzt bin und ich begrüße das. Also mir ist das alles wunderbar, wenn ich überall hin Verbindung haben kann. Und es kostet im Prinzip nichts.
Mehr als 10.000 Objekte aus der analogen Telefonie hat der Konstanzer Sammler Hans-Dieter Schmidt zusammengetragen. Die wohl größte Telefon- und Telekommunikationstechnik-Sammlung in Deutschland. Herr Schmidt, was würden Sie sagen, ist die Idee oder der Sinn Ihrer Sammlung?
Der Sinn ist nicht nur ausstellen, sondern zeigen und studieren, forschen. Ich habe unzählige Arbeiten von Studierenden hier gehabt, die einzelne Apparate oder Zusammenstellungen, Betriebsweisen in ihrer Arbeit nachgegangen sind. Ja. Und da kommen natürlich interessante Sachen zutage. Da geht es nicht nur um die Technik, da geht es um die Betriebsweisen, da geht es um Materialien, da geht es um technische Entwicklungen, da geht es um Design, ja, um Farben, um Designer. Und es geht letztlich darum, das Gebiet Telefonie auszubreiten. Man vergisst es fast, wenn man jetzt die kleinen Geräte hat, was früher viele zigtausend Ingenieure weltweit beschäftigt hat, die Telefonie zu entwickeln über ein Jahrhundert und zu dem zu machen, was sie an sich heute ist, auf das man sich heute berufen kann, auf das Netz, auf die Zusammenhänge, auf die Struktur. Das ist alles nicht von alleine entstanden. Und darum geht es mir eigentlich. Mir geht es auch darum, Arbeitsplätze. Ich habe eine große Zahl von Arbeitsplätzen aufbewahrt aus Mitte des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel einen Auskunftsplatz mit Microfiches, ja, von 1988. Da kann ich also heute noch nachschauen, wer hatte damals Telefon auf Microfisch und wiederzugeben. Das ist ein Arbeitsplatz, der Tausende beschäftigt hat. Oder wie war ein Arbeitsplatz eines Technikers gestaltet, der in diesen Maschinenräumen unterwegs war, in den Vermittlungsämtern, vorsorglich gepflegt hat, Teile repariert hat und wie ist der vorgegangen? Oder wie sind die Zähler abgelesen worden? Jeder Teilnehmer hatte einen eigenen Gesprächszähler. Die mussten monatlich einmal abgelesen werden. Nicht? Und da war ein Fotograf. Wir hatten zwei Fotografen, die unterwegs waren, ständig. Die mussten täglich ihr Pensum fotografieren. Mhm. Sonst konnte man keine Rechnungen stellen.
Was lernen wir da aus der Beschäftigung mit dieser Entwicklung der Technik in der Vergangenheit jetzt für unseren Umgang mit der Technik in der Gegenwart oder für die Gestaltung der Technik, wie sie in der Zukunft einmal aussehen soll oder kann?
Da sehe ich eigentlich kein Ende. Man meint immer, das, was man gerade in der Hand hat, ist die höchste Entwicklungsstufe und das meinte man vor 50, vor 80 oder vor 100 Jahren auch schon. Und heute läuft jeder mit so einem Smartphone rum und sagt, na, das ist das tollste Gerät. Aber das geht garantiert weiter bis zum Implantat, schätze ich, wenn ich das noch erlebe, vielleicht in 10 oder 15 Jahren, dass man, wie man vor 150 Jahren schon vorher gesagt hat, man kriegt bei der Geburt eine Nummer, die kann man immer anrufen, ob man im Berg ist, im Unterseeboot. Und wenn man sie nicht mehr erreicht, dann weiß man, er ist gestorben. Und so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft sein.
Das heißt tatsächlich, also ein Körperimplantat, sowas ist ja gerade immer groß in der Diskussion, leider auch in dieser ganzen Corona-Querdenker-Geschichte. Ein Chip wird implantiert. Aber sowas können Sie sich mehr vorstellbar.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Sie haben nicht nur Telefone, haben Sie auch schon angedeutet und erzählt vor, sondern Sie haben Fernschreiber, Telegrafen, Morseschreiber, Faxe und so weiter. Was würden Sie sagen, war die effizienteste Art der Kommunikation?
Eigentlich schon immer das Telefon. Es ist, passt sich überall an, kann an jedem Ort installiert werden, kann über die ganze Welt verbreitet. Das Telefonnetz ist das größte Kommunikationsnetz der Erde. Auch heute noch. Ja, obwohl es über Internet geht, aber wenn Sie die Ausläufer betrachten, die sind noch wie vor 50, 60, 70 Jahren mit zwei Drähten oder mit einem Glasfaseranschluss bis in Ihr Haus.
Wie hat sich die Kommunikation aus Ihrer Sicht mit der Digitalisierung verändert?
Wir brauchen kein Telefon mehr, kein Fax mehr, kein Datenübertragungsgerät, vielleicht auch kein Fernsehgerät. Es läuft alles über eine Leitung auf ein Gerät. Sie können also Ihr kleines Telefon, das Sie in der Hand haben, für Videokonferenzen nutzen oder ganz normal zum Telefonieren. Es birgt alles.
Was ich mir überlegt habe.
Das ist ein sehr großer Vorteil.
Ja, also das sehe ich auch so, absolut. Tatsächlich, also mit so einem Smartphone hat man quasi ja alles in der Tasche. Aber das ist ja vielleicht auf der anderen Seite eben auch so, auch was viele Leute als problematisch ansehen. Also man ist ständig erreichbar und man ist sozusagen ja auch verfolgbar.
Ja, natürlich. Ständig erreichbar war an sich schon immer mein Wunschtraum. Als ständiger Vertreter hier der Niederlassung war ich für vieles verantwortlich und musste auch immer erreichbar sein. Und das war an sich, da habe ich große Ehre reingesetzt. Ich bin immer erreichbar, auch nachts, wenn irgendwas los ist. Das wussten also die Kollegen immer. Und das bin ich auch heute noch. Und ich sehe das als großen Vorteil an. Zum Beispiel, ich habe mit meiner Frau und mir, wir können uns sehr ständig verfolgen, wo wir sind. Da brauche ich nicht groß telefonieren. Wo stehst du gerade? Schaue ich auf mein Gerät und weiß, wo meine Frau ist. Und sie weiß, wo ich bin.
Also man kann es natürlich absolut positiv sehen und die positiven Aspekte auch dieser Verfolgbarkeit oder dieser Nachvollziehbarkeit sehen. Würden Sie sagen, technische Geräte verbessern die Kommunikation oder verändern Sie sie einfach nur?
Die verändern sie eigentlich. Verbesserung, das kann man qualitativ, quantitativ oder sonst wie ausdrücken. Also es wird viel Quatsch verbreitet, weil es quasi wenig kostet oder gar nichts kostet. Und da hat man sich früher überlegt, wenn das Gespräch natürlich pro Minute gekostet hat, gezählt worden, hat die Rechnung gekriegt, dann hat man sich überlegt und sich kurz gehalten. Und heute wird gequatscht und gelabert und ganz viel verbreitet. Muss ja auch nicht sein.
Sehr viel kommunikatives Rauschen sozusagen.
Ja.
Was vermissen Sie an der Digitaltechnik von heute? Für Bastler ist das nichts mehr?
Nee. Ja, doch Gott, Bastler gibt's genug. Die machen an den Programmen rum, die finden neue Apps, die machen einem neue Betriebsweisen klar. Es geht nicht mehr um die Hardware, es geht um die Software.
Sie haben SWR 2 Tandem. Zu Gast ist der Telefon- und Telekommunikationssammler Hans-Dieter Schmidt. Seine umfangreiche, um nicht zu sagen riesige Sammlung, befindet sich im Technikgebäude des Telekom-Hochhauses in der Moltkestraße in Konstanz-Petershausen. Das ist das ehemalige Fernmeldeamt. Das ist jetzt aber verkauft an eine Entwicklungsgesellschaft, soll umgebaut, saniert werden zu, wenn ich recht gelesen habe, recht hochpreisigen Wohnungen. Herr Schmidt, also die Pläne, was dieses Gebäude angeht, da war jahrelang Unklarheit, jetzt scheint da Klarheit zu herrschen. Wann müssen Sie raus?
Ja, die feste Zusage war bis Ende dieses Jahres. So wie es aussieht, wird erstmal das Hochhaus jetzt gerade entkernt, umgebaut zu hochpreisigen Eigentumswohnungen gebaut und der Techniktrakt, in dem ich mich befinde, der wird 2 Stockwerke niedriger gemacht. Denn Technik bleibt ja nach wie vor drin, das ist der große Knoten für Konstanz. Aber ich muss natürlich irgendwann dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr damit rechnen, dass die Räume angeknabbert und aufgelöst werden. Und das ist eigentlich das große Problem. Ich hatte vorhin schon gesagt, 500 Quadratmeter habe ich belegt. Es geht eigentlich nicht darum, so eine riesige Fläche auf einmal zu als Ersatzfläche zu bekommen. Man kann das natürlich etwas auseinanderglauben, denn 350 Quadratmeter sind reine Lagerflächen für Geräte, für Gerätschaften, für Ersatzteile, für Geräte, die für Ausstellungen ausgeliehen werden, die für besondere Anlässe gebraucht werden, für Ausstellungen von Firmen und Ähnlichem. So Wünsche kommen auf mich zu.
Kommen, glaube ich, auch Filmfirmen, Filmproduktionen, für historische, die ein historisches Gerät brauchen.
Auch dieses, natürlich, als der Film gedreht wurde über das Hitler-Attentat, da kam natürlich die Ausstattermannschaft, kam im Flugzeug hier in Konstanz an, hat sich angesehen, wie man das macht. Nicht nur die Maschinen, sondern ich habe die Werkzeuge dazu, ich habe die Ausstattung dazu, die Papiere dazu, die Rollen dazu, das ganze Material, die Beschreibungen, wie man Fernschreibgeräte bedient, wie man die Streifen einlegt, wie man sie liest, wie man sie aufklebt, mit welchen Werkzeugen sie auf Papier aufgeklebt werden soll. Das kann man bei mir alles nachvollziehen. Das ist alles vorhanden. Also mich geht es nicht um die Maschinen, sondern um den Betriebsablauf, um das ganze Medium vernetzt miteinander. Und das ist eigentlich das Wichtige, was es zu bewahren gibt.
Also medienhistorisch sozusagen bedeutsame Sammlung. Sie haben da immer wieder in Interviews in der Presse auch klargemacht, dass Sie sich für Ihre Sammlung da ein bisschen mehr Unterstützung durch die Stadtverwaltung gewünscht hätten. Da ist da eher wenig Sinn für Technikgeschichte, Mediengeschichte in Konstanz?
Ja, generell für Mediengeschichte scheint wenig zu sein. Wir hatten ja hier einige Firmen, die in Konstanz, Telefunken, Siemens, da ist auch nichts geblieben. Irgendwie hat man da keinen Sinn dafür entwickelt, dass Technik, Mediengeschichte, dass das historische, wertvolle Relikte sind, die man aufbewahren muss. Denn in 50 Jahren ist das alles verschwunden, ist nichts mehr da, wenn man das heute nicht aufbewahrt.
Sie arbeiten seit Jahren immer wieder auch mit Medienwissenschaftlern der Uni Konstanz zusammen. Da ging es unter anderem auch darum, die Sammlung zur Inventarisierung und Katalogisierung zu digitalisieren. Wie weit ist das fortgeschritten?
Ja, das ist natürlich schon so die Hälfte etwa, möchte ich mal sagen. Ging mal um die Telefonapparate, aber auch um andere Geräte. Da waren Studierende in ihrem Praktikum da, in ihren Arbeiten da, um die Geräte überhaupt mal aufzunehmen, zu beschreiben, zu fotografieren und zu dokumentieren und digital aufzubewahren.
Gibt es jetzt sozusagen was bleiben würde, wenn man sagt, okay, die Sammlung muss aufgelöst werden, wo man sagt, man kann jetzt eben die Hintergründe, die Sie mit dieser Sammlung zusammengetragen haben, wegen des Digitalen noch nachvollziehen?
Das ist schwer. Die 10.000 Teile, die wir vorhin nannten, die sind auch nur über den Daumen geschätzt. Vielleicht sind es 20.000. Was ist ein Teil? Ein ganzes Gestell, ein ganzer Gestellrahmen mit 100 Kilo ist ein Teil. Wenn ich den zerlege, dann sind es allein schon 2.000 oder noch mehr Teile. Das ist schwer nachzuvollziehen. Es ist insgesamt ein Gesamttechnikkörper, der in der Gesamtheit aussagefähig ist, durch die unendlichen Querverbindungen, die Sie suchen und finden können. Sie können also praktisch Fragen stellen in jeder Richtung. Und der Grundsatz ist immer, was, du hast noch nichts gefunden, dann hast du noch nicht lange genug gesucht.
Ja? Wie viel Zeit, würden Sie sagen, haben Sie in den letzten Jahren in den Räumen dieser Sammlung verbracht?
Oh, im Durchschnitt pro Woche 1,5 Tage. Die letzte Zeit etwas weniger.
Hm. Trotzdem, ich könnte mir vorstellen, es fällt schwer, jetzt da ein möglicherweise nahendes Ende zu sehen, oder?
Das ist sehr schwer. Es schmerzt mich nicht wegen des, was ich da reingesteckt habe und was verloren geht, sondern es schmerzt mich wegen des Unverständnisses, wegen des geschichtslosen, etwas ziellosen Handelns und der Einstellung. viele Leute. Manche sagen natürlich, na, ein paar Apparate sind ganz schön oder das Telefonhäuschen, das hier mal stand von 1933, da gibt es nur noch 4 oder 5 Stück davon. Das ist ganz nett. Hm. Aber wissen Sie, wenn Sie...
Das ist so dekorativ dann eher.
Ja, das ist, aber letztlich wäre das quasi Leichenflatterei. Wenn man es auseinanderreißt, nur in der Gesamtheit, und dazu gehört natürlich die Literatur, ich habe ungefähr 3000 Bücher oder so in der Größenordnung, Deutsch, nur Telekommunikation. Da gehört auch Sekundärliteratur dazu, da gehören alle technischen Beschreibungen dazu. Das ist ein unendlicher Fundus, den kann man natürlich abtrennen, aber die Bücher alleine, ohne den Hintergrund, den ich haptisch aufarbeiten kann, bringt auch nicht alles.
Auf Ihrer Internetseite ist zu lesen, der Sammler gibt die Sammlung kostenfrei ab. Es werden ca. 400 stabil auf 10 Grad Celsius temperierbare Quadratmeter bei 3,20 Meter Deckenhöhe benötigt. Ziel sollte ein Betrieb sein, der die Sammlung als Bildungsort für Alt und Jung weiterführt. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie da noch jemanden finden?
Ich hoffe immer noch, obwohl wir seit 10 Jahren schon daran arbeiten, Herr Dr. Kümmel-Schnur von der Uni hier, Medienwissenschaftler, mit dem ich eng zusammenarbeite und der natürlich auch sucht, der jetzt hier in der Uni die Abteilung Transferlehre bearbeitet und viele Kontakte hat. Und wir sind langsam etwas am Ende, noch Kontakte zu finden.
Vielleicht hört jemand diese Sendung und sagt, das wäre doch eigentlich was. Vielleicht haben wir jemanden auf die Idee gebracht. Schön wäre das. Welches Stück werden Sie auf jeden Fall mitnehmen, egal wie es mit der Sammlung weitergeht, in Ihre Wohnung?
Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Das eine Stück gibt es nicht. Es gibt einzelne Stücke, aber ich habe in der Wohnung schon mindestens 20 Apparate stehen, die meine Frau immer abstaben muss und rumschieben muss. Aber ich weiß es noch nicht. Also ich traue mich an diesen Zeitpunkt nicht zu denken. Ich hoffe noch immer, es gibt jemanden, der sagt, das ist das, wo ich mir einen Namen machen kann. Das ist das, was ich was bewahren kann. Und wo mir die Nachwelt dankbar sein könnte. Auf diesen Sponsor hoffe ich, er müsste ja das Ganze nicht nur unterbringen, sondern auch betreiben und umsetzen. Wir haben eine ganze Menge Pläne entwickelt, die man übernehmen kann. Was macht man mit der Sammlung? Wie bringt man die an den Mann? Wie macht man das den Leuten schmackhaft, damit umzugehen? Und was kann man daraus lernen?
Ideen und Eindrücke dazu, zu dieser Sammlung, das alles gibt es auch auf der Internetseite der Sammlung von Hans-Dieter Schmidt, sammlung-schmidt.de. Gibt es auch interessante Filmeindrücke und eben eine ganze Menge Überlegungen und Konzepte zum Betrieb dieser Sammlung. Hans-Dieter Schmidt war zu Gast heute in SWR 2 Tandem, Sammler aus Konstanz. Wir haben gesprochen über seine große Telekommunikationssammlung. Herr Schmidt, danke Ihnen sehr und drücke die Daumen, dass es gut weitergeht mit der Sammlung.
Jetzt darf ich noch schnell den Apparat auflegen.
Dankeschön und Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Technik Rudi Hasel. Einen schönen Radioabend wünscht Martin Gramlich.